Das Ganze ist ziemlich interdisziplinär, das werden Sie auch sehen, weil wahrscheinlich einige Krankheitsbilder immer wieder auftauchen mit einem etwas unterschiedlichen Blickwinkel, wie wir darauf schauen, je nachdem, ob das Internisten sind oder Chirurgen oder Ernährungswissenschaftler und mit einem unterschiedlichen Impuls. Ich möchte Ihnen so ein bisschen einen Querschnitt daraus geben, wie so eine Reflux-Sprechstunde ausschauen kann, womit wir uns da beschäftigen, und haben mir überlegt, was ich Ihnen da für eine Message und für Botschaften mitgeben kann. Das Ganze dreht sich jetzt um Anamnese, dann ein bisschen Funktionsdiagnostik und dann Morphologie, was uns Chirurgen interessiert, ein bisschen was davon haben wir schon gehört. Also, was ist das Wesentliche, wenn Patienten zu uns in die Sprechstunde kommen und sagen, ich habe Reflux? Das sieht man ja sehr häufig. Dann wollen wir erstens einmal in der Anamnese versuchen, das zu bestätigen oder auszuschließen. Sie werden sehen, das ist gar nicht so einfach. Dann wollen wir andere Komplikationen und Folgeerscheinungen ausschließen und dann einen Therapieplan machen, weil die Refluxkrankheit ja prinzipiell eine Erkrankung ist, die man unterschiedlich behandeln kann, konservativ oder operativ. Und die Operation ist in aller Regel eine relative Operation, das heißt, es gibt eine Alternative für den Patienten. Diese gastroesophageale Refluxkrankheit ist, wie wir gehört haben schon, das ist die häufigste Pathologie des Esophagus. Jeder von uns hat irgendwann einmal Sodbrennen und weiß, wie das ist. Und deshalb ist das Ganze auch in aller Munde. Naturgemäß sind wir nicht alle refluxkrank. Also dieses D da am Ende von GER, dieser Disease, das ist die Krankheit, die hat nicht jeder von uns. Wahrscheinlich statistisch gesehen in jeder Reihe eine Person. Physiologischer Reflux ist aber eben ubiquitär sichtbar. Das wissen wir auch aus den ganzen pH-Metrien, wenn wir über 24 Stunden pH-Werte messen im Esophagus, dann sieht man, dass bei jedem Menschen irgendwann oder öfters am Tag dieser pH unter 4 abfällt, obwohl Patienten nicht refluxkrank sind. Üblicherweise sind die Patienten im Alter von 30 bis 40 Jahren refluxkrank und kommen aber viel später zu uns in die Ordinationen und ins Krankenhaus. Das heißt, Peak-Inzidenz um die Mitte 30 und dann quasi das Krankheitsgefühl viel später, weil die Ösophagitis erst dann stärkere Beschwerden macht. Und vorher gibt es eine Reihe von konservativen Maßnahmen, die jeder kennt und jeder anwendet und damit recht und schlecht, sagen wir mal, über die Runden kommt. Zwei Kissen verwenden, am Abend nichts mehr essen, scharfe Speisen vermeiden, kein Weißwein und so weiter. Und dann, und das ist auch schon ganz gut angesprochen worden, quasi diese Angst vor dem Ösophaguskarzinom, die bringt quasi fast jeder Patient, der refluxkrank ist, mit in unsere Sprechstunde und möchte wissen, wie hoch ist das Risiko, dass ich irgendwann einmal ein distales Ösophaguskarzinom bekomme. Das kann man dann anhand solcher Datentabellen, die Sie da gesehen haben, ganz gut erklären und die allermeisten Patienten auch beruhigen. Denn insgesamt, obwohl quasi das Barrett-Karzinom in seiner Inzidenz in den letzten Jahren steigt, das Magenkarzinom zurückgeht, trotzdem ist die Inzidenz verhältnismäßig gering. Und nicht jeder, bei weitem nicht jeder Refluxkranke muss Angst vor einem Esophaguskarzinom haben. Das Allerwichtigste bei der Anamnese ist, den Patienten zu fragen, was haben sie für Symptome. Und das sind die Kardinalsymptome der Refluxkrankheit. Das sind drei, kann man sich leicht merken. Sodbrennen, Regurgitation, Dysphagie. Das heißt, Patienten haben ein heißes Gefühl hinter der Brust, müssen das Essen, das sie schlucken, wieder aufstoßen und können teilweise schwer schlucken, feste oder flüssige Speisen. Und dann hat quasi jeder Patient eine Reihe von anderen Symptomen, die Sie auch bei vielen anderen Erkrankungen finden. Übelkeit, Gewichtsverlust, Erbrechen, Bauchschmerzen, Brustschmerzen, alles Mögliche kann da vorkommen. Leider gibt es auch Patienten, die quasi nur diese untypischen Symptome haben und trotzdem refluxkrank sind und keine der Kardinalsymptome aufweisen. Und das möchte ich auch noch einmal erwähnen, weil es immer häufiger auftritt, dass Patienten zum HNO-Arzt gehen oder zum Pulmonologen weil sie Beschwerden aus diesem Bereich haben und eigentlich refluxkrank sind. Das heißt Asthma, Heiserkeit, Halsschmerzen und Pneumonie ist ganz gut erklärbar. Das ist der hohe Reflux, die Säure und der Duodenalsaft, den man ja nicht vergessen darf, der genauso toxisch ist oder eigentlich noch toxischer als die Magensäure per se, rinnt nicht nur in den Ösophagus, sondern in den Schlund, in den Pharynx und dort in den Kehlkopf und kann auch über die Ohrtrompete ins Mittelohr gehen und dort Mittelohrentzündungen hervorrufen. Und das ist ganz, ganz häufig, dass Sie solche Patienten sehen und dann daran denken müssen, dass der Patient eine Refluxkrankheit haben kann oder eben auch eine andere Erkrankung. Das ist das Schwierige bei der Anamnese. Es gibt eine Reihe anderer Erkrankungen, die diese drei Kardinalsymptome mit sich bringen. Sodbrennen, Regurgitation, Dysphagie sind die Kardinalsymptome auch der Achalasie. Das heißt, die Patienten haben die gleichen Beschwerden, aber ein völlig unterschiedliches Krankheitsbild. Weil, wie Sie wissen, die Achalasie ist der hypertensive untere Ösophagus-Sphinkter ohne Relaxation mit in der Maximalvariante einem amotilen Ösophaguskörper. Das heißt, da ist unten eng. Wenn wir hergehen und das noch enger machen im Rahmen einer Funduplikation, dann kann der gar nichts mehr essen. Das heißt, eine völlig andere Therapie, Ballondilatation, Botox-Injektion oder chirurgisch meiner Meinung nach die beste Therapie, die Myotomie, also dass man diesen Sphinkter spaltet. Dann gibt es sogenannte Ösophagus-Divertikel, die ganz ähnliche Beschwerden machen können. Und drei sind hier aufgezeichnet auf einem Bild und das sind auch die häufigsten. Da gibt es falsche und echte Divertikel. Üblicherweise sind die in der Mitte, die man früher auch als Traktionsdivertikel bezeichnet hat. Echte Divertikel sind relativ selten und üblicherweise klein, machen normalerweise wenig Beschwerden. Und die anderen beiden Divertikel sind üblicherweise falsche Divertikel, also stülpt sich nicht die gesamte Ösophaguswand aus, sondern lediglich die Schleimhaut durch die Muskulatur. Und sieht im Wesentlichen auch Funktionsstörungen, denn durch eine Veränderung, entweder beim oberen Sphinkter oder beim unteren, kommt es zu diesem Durchtritt der Schleimhaut durch die Ösophagusmuskulatur. Epiphrenische Divertikel, die unten am Zwerchfell sitzen, oder eben das Zenkersche Divertikel, das ganz oben am Pharynx sitzt. Und auch diese beiden oder drei Erkrankungen sind völlig anders zu behandeln als die Refluxkrankheit. Dann gibt es eine Reihe anderer Motilitätsstörungen, die Patienten haben können. Zwei sind hier aufgelistet, typischerweise dieser Nutcracker-Ösophagus, den Sie da auf der rechten Seite da sehen. Also Nussknacker sagt eigentlich eh schon alles aus. Da ist quasi der untere Bereich der Speiseröhre kontrahiert viel stärker, als er eigentlich sollte. Dort sind so starke Kontraktionen, dass Patienten heftige Schmerzen hinter dem Brustbein haben können. Und können aber gleichzeitig auch Sodbrennen entwickeln und naturgemäß auch Dysphagie. Und dann gibt es andere idiopathische Motilitätsstörungen des Ösophagus, wie man es hier in einem Schluckröntgen sehen kann. Und Sie können sich vorstellen, dass dieser Ösophagus nicht wirklich eine gute Funktion hat, weil ja der Speisebrei nicht ordentlich weiter transportiert werden kann. Die Eosine-Ösophagitis ist auch schon erwähnt worden und zu Recht, weil man das Krankheitsbild noch gar nicht so lange so gut kennt und jetzt, seit man es kennt, immer häufiger sieht. Aber interessanterweise sieht man es bei vielen Patienten erst histologisch, weil die Endoskopie häufig völlig unauffällig ist. Und wir erst dann in einer endoskopischen Untersuchung mit Biopsie vom Pathologen die Diagnose der eosinophilen Ösophagitis bekommen. Und dann gibt es verschiedene Diagnosealgorithmen, einen davon habe ich da aufgezeichnet, wie man das behandeln kann mit Protonenpumpen, Blocker für einige Wochen, dann eine Reevaluation, neuerliche Endoskopie und dann je nachdem, ob sich das bessert oder nicht in diesem Algorithmus, schließen die Autoren dann dazu, ob das eine Refluxkrankheit ist oder doch eine eosinophile Ösophagitis. Und dann gibt es viele andere internistische Erkrankungen, an die man auch denken muss. Myokardinfarkt, Koronarherzkrankheit, Ulcus ventriculi und viele, viele mehr, die man alle auch auflisten könnte. Also wichtig ist, nur weil jemand sagt, ich habe Sodbrennen, ist er nicht refluxkrank, sondern er kann eine Reihe von anderen Erkrankungen haben. Wenn man jetzt die Funktion betrachtet, Dann hat man sich in den letzten 20 Jahren ganz intensiv damit beschäftigt, um festzulegen, was ist denn eigentlich Refluxkrankheit? Wie kommt es zustande, dass jemand diese Beschwerden hat? Und im Wesentlichen ist es eine ganz komplexe funktionelle Störung des oberen Verdauungstraktes, beginnend von der Speiseröhre über den Magen bis in den Zwölffingerdarm. Und diese Funktionsstörung beinhaltet in aller Regel eine gestörte Antirefluxbarriere. Das heißt, der untere Esophagus-Sphinkter ist in seiner Funktion gestört in der Art und Weise, als dass er nicht mehr richtig schließt. Gleichzeitig kommt es zu einer verminderten Säureclearance im Ösophaguskörper, weil viele der Patienten konsekutiv eine sogenannte tubuläre Ösophagusmotilitätsstörung haben und ihre Speiseröhre nicht mehr reinigen können. Und die allermeisten Patienten haben auch eine verzögerte Magenentleerung und einen duodenogastrischen Reflux. Das heißt, auch die Galle aus dem Zwölffingerdarm rinnt gemeinsam mit der Magensäure dann in die Speiseröhre oder noch weiter hinauf. Und die beste Methode, um diese Funktionsstörungen der Speiseröhre feststellen zu können, ist die Ösophagusmanometrie. Die wir zwingend bei jeder Refluxabklärung bei unseren Patienten durchführen. Ösophagusmanometrie, für diejenigen, die damit vielleicht nicht so viel zu tun haben, bedeutet, dass wir über die Nase und den Rachen eine Manometriesonde in den Magen einlegen. Und an dieser Sonde gibt es unterschiedliche Messpunkte, an denen Druck gemessen wird. Die ältere Methode ist da oben abgebildet. Das sind also quasi so konventionelle Perfusionsmanometrie, sind wasserperfundierte Katheter und über diese Wasserperfusion können wir dann über einen Computer quasi den Druck messen, der von außen auf diese Wassersäule wirkt. Die Untersuchung ist ausgezeichnet, mittlerweile relativ alt. Der Nachteil ist, dass sie relativ lang dauert. Also diese Methode braucht auch sicher eine gute halbe Stunde für den Patienten und ist damit ein bisschen belastend, weil er so lange diese Sonde in der Nase hat und immer wieder Wasser schlucken muss. Und deshalb gibt es in den letzten Jahren jetzt eben neuere Methoden und auch hochauflösende Methoden, wie man sie da unten sehen kann. Die sind dann elektronische Messsonden, wie sie da abgebildet sind, und die messen auf elektronischem Weg dann einerseits quasi den Druck am unteren Esophagus-Sphinkter und auch in der tubulären Speiseröhre. Diese Methode dauert circa 10 bis, sagen wir mal, maximal 15 Minuten und dann hat man eigentlich eine komplette Abklärung der Speiseröhre hinsichtlich Manometrie. Was wird bei der Manometrie üblicherweise untersucht? Was interessiert uns? In erster Linie, was ist mit dem unteren Esophagus-Sphinkter los? Wie hoch ist der Ruhedruck dort? Das heißt, wie gut schließt dieser Sphinkter? Wie lang ist das Sphinkter? Welcher Anteil des Sphinkters ist im Bauchraum und welcher in der Brusthöhle? Und hat dieser Sphinkter die Möglichkeit, sich auch wieder zu entlasten? Das heißt, zu relaxieren, wenn wir etwas schlucken. Ist ganz wichtig für die Achalasie-Diagnostik, weil diese Patienten keine Relaxation haben. Und dann gibt es eine Reihe von Parametern, wie wir den tubulären Esophagus hier darstellen können. Wie funktioniert quasi die Fortbewegung des Speisebreis und der Flüssigkeiten im tubulären Esophagus? Und da kann man die Amplituden der Kontraktionen messen, die Propulsivität dieser Kontraktionen, ob die simultan sind oder unterbrochen und vieles mehr. Und anhand dieser Kriterien können wir dann einen relativ guten Überblick darüber bekommen, was mit der Speiseröhre und dem unteren Esophagus-Sphinkter los ist. So schauen dann solche Kurven aus. Es ist quasi eine Kurve von einem wasserperfundierten Katheter. Und da sehen Sie quasi eine Druckwelle von oben, die von oben nach unten durch den Esophagus geht. Und auch dann den unteren Esophagus-Sphinkter abgebildet. Und das ist dann diese neuere elektronische Methode, bei der man einerseits da den oberen Esophagus-Sphinkter sieht und da den unteren Esophagus-Sphinkter und dann hier diese Druckwellen durch den tubulären Esophagus durch. Und das Ganze ist nicht nur quasi bildlich dargestellt, sondern also grafisch, sondern auch mit Farben unterlegt. Und man kann anhand der Farbe quasi auch den die Druckamplitude erkennen, daraus bereits und sieht quasi, dass wenn jemand was schluckt, dann wird da unten der untere Esophagus-Sphinkter erschlafft, damit das Essen und das Trinken dann auch da durchgeht. Und das ist, da sieht man auf einen Blick, ob der Patient quasi eine gute Propulsivität hat und ob der untere Sphinkter relaxieren kann oder nicht. Woraus setzen sich diese ganzen Druckwerte zusammen? Wie kommt man darauf und was spielt da alles mit? Das sieht man quasi auf so einem Bild und da sieht man auch die Komplexität dieser Erkrankung, wie die zustande kommt. Es gibt also unterschiedliche Druckkomponenten, die hier am unteren Esophagus-Sphinkter zusammenspielen. Das ist einerseits da ganz oben abgebildet quasi der muskuläre Anteil des Esophagus-Sphinkters. Der bildet eine Hochdruckzone. Dann gibt es einen Anteil der Zwerchfellschenkel. Die Zwerchfellschenkel per se wirken auch von außen her auf den unteren Esophagus-Sphinkter ein. Und dann gibt es einen Unterschied zwischen intraabdominellem Druck, der positiv ist, und einem negativen intratorakalen Druck. Und deshalb ist so wichtig, wo dieser Sphinkter liegt und welcher Anteil des Sphinkters im Bauchraum liegt und welcher Anteil hier im Brustraum liegt. Und dann gibt es die Atmung, die da auch noch ein bisschen mitwirkt. Und wenn man diese ganzen Druckgradienten übereinander legt, dann sieht man da oben, wie quasi dann diese Hochdruckzone da am unteren Esophagus-Sphinkter überhaupt zustande kommt. Nämlich indem sich diese Druckgradienten hier alle übereinander legen, solange jemand gesund ist. Und wenn jemand nicht mehr gesund ist im Sinne des Auftretens einer Hiatushernie, dann weichen diese Druckgradienten auseinander, weil hier einerseits quasi der Druckgradient des Zwerchfells, die Zwerchfellschenkel, nicht mehr überlappt mit dem Druckgradienten des muskulären Anteils des Sphinkters, der ja in den Brustraum gerutscht ist. Und damit entsteht ein Phänomen, das man Double Hump nennen kann, also zweihöckrige Druckamplituden, was dann in der Manometrie für uns schon hinweisgebend darauf sein kann, dass der Patient eine Hiatushernie hat. Warum ist es wichtig, überhaupt zu wissen, funktioniert der Sphinkter oder funktioniert er nicht? Weil man anhand von dem auch ein bisschen voraussagen kann, wie gut Patienten auf eine Therapie ansprechen. Es macht nämlich tatsächlich einen Unterschied, ob wir Patienten operieren, die quasi einen normalen Esophagus-Sphinkter haben oder hier mit normaler Peristalsis oder einem gestörten oder einer völlig quasi pathologische Esophagus-Manometrie haben. Interessanterweise sind die Patienten, die eine ganz schlechte Manometrie haben und die typischen Symptome, sprechen ideal auf eine medikamentöse Therapie an und sind aber gleichzeitig auch ideale Kandidaten für eine operative Therapie. Während jene Patienten, die eben nicht typische Symptome haben oder eigentlich eine normale oder fast normale Manometrie, haben statistisch gesehen ein schlechteres Ergebnis, auch ein schlechteres operatives Ergebnis. So, dann möchte ich noch ganz kurz zwei, drei Worte noch zu den morphologischen Ideen Ihnen sagen, die man sich da überlegt. Das eine ist eben Stadiumeinteilung der Refluxesophagitis. Das ist eine Methode, die wir in den letzten 20 Jahren, glaube ich, fast regelmäßig verwendet haben. Stadieneinteilung nach Severi-Miller wird heute auch immer noch verwendet und unterscheidet im Wesentlichen hier drei Stadien, in denen ein unterschiedliches Ausmaß an Entzündungszeichen in der Speiseröhre auftreten. Also quasi nur fleckförmige oder streifige Erosionen und dann zirkulär konfluierende Erosionen. Und dann ein Stadium 4, das im Grunde die Komplikationen aufzeigt, also Stenosierung oder Ulzerationen, sind hier auch aufgelistet. Und dann ist man in den letzten Jahren mehr und mehr darüber übergegangen, dass man gesagt hat, wir wollen eigentlich die Ösophagitis klassifizieren und weniger die Komplikation der Ösophagitis. Und daraus sind diese auch bereits schon erwähnten Los Angeles Kriterien entstanden, die hier noch einmal schematisch dargestellt sind. Und damit werden Sie wahrscheinlich immer wieder einmal konfrontiert sein, wenn Sie einen Endoskopiebefund bekommen. Dann wird es üblicherweise in dieser LA-Klassifikation heutzutage dargestellt. Und was der Endoskopiker sehen kann, ist, wenn er quasi ein bisschen von der Luft, die er am Anfang insuffliert, wieder herausnimmt, dann sieht man unterschiedliche mukosale Felder in der Speiseröhre und die sind hier dargestellt. Also da gibt es solche Falten dazwischen und man sieht unterschiedliche Felder, die durch diese weißen Striche hier angedeutet sind. Und anhand dieser Felder wird hier klassifiziert, ob jetzt quasi nur in einem Feld eine ganz kleine Erosion auftritt oder ob die in einem Feld über eine längere Strecke, da ist der Cut-off bei 5 mm, erfolgt, oder ob das konfluierende mukosale Veränderungen sind, die aber nicht mehr als drei Viertel der Zirkumferenz einnehmen oder letztlich quasi mehr als drei Viertel davon einnehmen. Und anhand dieser Klassifikation kann man eben von A bis D unterscheiden. Dann noch ein paar Worte zur Hiatushernie. Gibt es unterschiedliche Klassifikationen dazu und es gibt unterschiedliche Hernienformen dazu. Persönlich glaube ich, dass es keine Refluxkrankheit gibt, ohne dass ein Patient eine Hernie hat. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir in der Endoskopie, dass wir im Rahmen der Endoskopie auch bei vielen gesunden Patienten eine kleine Hiatushernie provozieren können. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Luft man da insuffliert und wie lange man wartet. Also das ist ein bisschen diametral und steht sich gegenüber. Tatsächlich gibt es die sogenannte axiale Hiatushernie, bei der quasi in der axialen Richtung hier ein Teil des Magens und dann auch insbesondere der kardiosophageale Übergang vom Bauchraum in den Brustraum rutscht. Dann gibt es die paraösophageale Hernie, wie der Name sagt. Neben der Speiseröhre rutscht ein Teil des Magens hinauf. Mischformen sind die sehr häufige Formen. Und dann quasi die Maximalform des Thoraxmagens oder Upside-Down-Stomach. In dieser Maximalvariante kann man auf eine Manometrie verzichten, weil erstens die Ergebnisse nicht mehr relevant sind und zweitens das sowieso einer operativen Therapie zugefügt werden sollte. Gut, damit bin ich bereits am Ende dieses Querschnitts durch unsere Reflux-Sprechstunde und möchte Ihnen halt mitgeben, dass zwingend dazu gehört, ausführliche Anamnese zu machen. Jeder Patient duodenogastroskopiert werden muss. Wir zwingend eine Ösophagusmanometrie zur Funktionsdiagnostik machen. Wir zwingend eine 24-Stunden-Perimetrie machen, die ich Ihnen hier unterschlagen habe, weil sie nicht wirklich in die Funktion hineinzählt, aber wir damit quasi Säure im distalen Ösophagus messen und fakultativer Schluckröntgen machen. Und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.